Hallo und herzlich willkommen zum Bagdad Software Podcast. Heute ist der 2. Juli 2011 und ihr hört eine Sonderfolge, beziehungsweise die Folge 35,5. Folge 35 ging es ja um das Thema Battlefield versus Call of Duty und basierend auf einem Feedback, also da blieben wohl noch ein paar Fragen offen, ein paar wichtige Dinge. Und auch wir haben so ein paar Themen im Nachhinein festgestellt, die wir nicht angeschnitten hatten. Deswegen haben wir uns gedacht, setzen wir uns noch einmal zusammen und reden über die Sachen, die wir vergessen hatten. Ende des Monats wird es natürlich dann trotzdem Folge 36 geben, also da braucht ihr keine Angst haben. Wir werden uns in dieser Folge jetzt auch nicht groß irgendwie mit dem grundlegenden Thema nochmal beschäftigen. Also wenn ihr Folge 35 noch nicht gehört habt, dann bitte ich euch, das jetzt zu tun und diese Folge dann erst danach zu hören. Mit mir im Studio erneut Conny und Sebastian.
Hallo.
Hallihallo.
Ja, und damit wäre eigentlich schon alles zur Einladung gesagt und wir legen los. Das erste große Thema ist die Einzelspielerkampagne. Das Thema ging das letzte Mal ziemlich unter, weil Battlefield hat erst seit zwei Spielen, also Bad Company und Bad Company 2, eine Einzelspielerkampagne. Vorher war es nur Multiplayer mit Bots. Während Call of Duty da schon sehr viel weiter ist. Also da schon im ersten Teil eine durchaus spannende Kampagne, damals noch im Zweiten Weltkrieg und heutzutage eben wie bei Battlefield in der nahen Zukunft. Wenn ich Call of Duty Einzelspieler höre, dann habe ich immer ein Problem damit. Für mich, ich sag's radikal, für mich hat Call of Duty die Revolution, die damals Half-Life ins Ego-Shooter-Genre gebracht hat, ein Stück weit wieder kaputt gemacht. Vielleicht sogar stellenweise umgekehrt. Warum? Ganz einfach. In Call of Duty rennt man durch enge Levels, kämpft gegen unendlich oft respawnende Gegner, hat es ausschließlich mit klar bombastischen Skriptsequenzen zu tun und das größte Problem, was ich habe, ist einfach, dass man nicht zur Ruhe kommt. Also das Spiel zwingt einen künstlich teilweise sogar dazu, immer in Bewegung zu bleiben, immer irgendwas zu machen. Wenn man nur 5 Sekunden irgendwo stehen bleibt, dann prasseln gleich Granaten von überall auf einen ein. Selbst wenn kein Gegner im Moment in der Nähe ist. Das beste Beispiel ist dafür der Pripyat-Level in Modern Warfare. Da müsst ihr am Schluss auf dem Platz mit dem Riesenrad euch gegen anstürmende Angreifer verteidigen. Und wenn man sich in diesem Tickethäuschen versteckt, was ja Sinn macht, um Deckung zu haben, weil es der einzige Platz ist, wo man anständig Deckung hat, selbst wenn in Reichweite kein Gegner ist, kommen immer in regelmäßigen Abständen Granaten reingeflogen, zielgenau auf dieses Häuschen, damit ihr wieder rausgeht. Und sowas nervt mich in einem Shooter. In Bad Company 2 hingegen ist das nicht ganz so stark ausgeprägt. Also da habe ich auch meine, wenn ich einen Weg leer gemacht habe, dann bleibt der auch erstmal leer und es kommen nicht aus dem Nichts noch irgendwo Gegner herangestürmt. Jetzt die Frage an dich, Sebastian, hast du den Einzelspieler überhaupt gespielt von irgendeinem Call of Duty?
Ja, also ich habe bis auf COD 2 habe ich alle Call of Duty Singleplayer gespielt, auf dem PC. Für die Konsolen gab es ja nochmal extra Ableger, die auf dem PC jetzt nicht waren. Aber ich habe alle Einzelspieler Kampagnen von Call of Duty gespielt, weil das zumindest bei COD 1 damals der eigentliche Antrieb war. Multiplayer kam erst später. Mittlerweile ist für mich der Singleplayer mehr so eine kleine Dreingabe für den Multiplayer. Man schaut halt auch mal rein, um drüber reden zu können oder was dazu sagen zu können. Aber gespielt habe ich die Singleplayer-Kampagnen auf jeden Fall. Genauso wie auch die Singleplayer-Kampagne von zum Beispiel Bad Company 2.
Stimmst du mir da jetzt insofern meine Aussage zu oder sagst du, was ich erzähle, ist Schwachsinn?
Nein, also ich muss dir da aus freien Stücken vollkommen recht geben. Call of Duty Singleplayer, vor allem Modern Warfare 1 und 2, ist es ein einziges pures Gehetze von A nach B. Das macht irgendwo, es nimmt einen irgendwo den Spielspaß und es sorgt auch gleichzeitig dafür, dass die Spieldauer nach unten gedrückt wird, weil du musst ja quasi so schnell wie möglich versuchen, da einen bestimmten Trigger auszulösen, damit die Gegner nicht mehr nachspawnen. Und das heißt, du hetzt quasi von A nach B und hast nicht mal so ein bisschen die Chance, die Levels anzugucken. Was jetzt wiederum auch blöd ist, weil du gerade in Call of Duty, ähnlich wie diese Com-Station, die man in Battlefield 2 versteckt irgendwo findet, hast du in Call of Duty, also Modern Warfare 1 war das jetzt so und 2 auch, ich glaube Black Ops auch, dass du so Geheiminformationen versteckt in den Levels finden konntest. Und die haben dir dann halt irgendwas gegeben. Irgendwelche Cheatcodes, die du jetzt nicht für den Multiplayer, sondern für den Singleplayer anwenden konntest. Aber du hast im Prinzip ja gar keine Zeit, dich nach diesen Geheiminformationen umzugucken. Beziehungsweise du hast schon die Zeit dafür. Nur die Frage ist, ob du auch die Nerven dafür hast, weil ständig ja die Gegner dann respawnen und dir um die Ohren fliegen. Also das sind so Sachen, die finde ich dann dahingehend schon ein bisschen schade und auch zwiespältig. Vielleicht sorgt es ja dafür, dass die Spannung aufrecht bleibt. So, ich weiß ganz genau, hier sind noch irgendwo geheime Informationen, aber ich muss den Trigger auslösen und spawnen die Gegner. Aber wirklich Spaß macht das nicht.
Mhm. Für Modern Warfare 1 hatte ich ja damals ja noch ein Video-Walkthrough gemacht. Und da hast du praktisch die einzelnen Levels eigentlich fast schon auswendig lernen müssen, um eben die Triggerpunkte zu wissen. Und vor allem, ich musste dann auch, weil ich ja nebenher ja noch, ich habe das Ding ja auf Veteran gemacht und habe nebenher noch diese Laptops, also diese Geheiminformationsdaten ja noch eingesammelt in einem Durchgang. Also ich habe das Ding, ich weiß nicht wie oft durchgespielt, um eben das so hinzukriegen, wie ich es hingekriegt habe. Und da habe ich auch in dem Sinn auch diese ganzen Triggerpunkte auch gepusht, weil ich wusste, wenn ich jetzt nicht noch diese 2 Meter weiterlaufe, dann kommen nochmal gefühlte 200 Gegner auf mich zu und behaken mich und ich krieg noch die Krise und was weiß ich was alles. Und da pushst du auch durch diese Levels durch, um eben so schnell wie möglich da durchzukommen. Und gerade jetzt an diesem letzten Punkt auf dieser Pyramid-Karte damals, die ja eine von den besten ja überhaupt war, oder dieser Level, wo du dich da in diesem Tickethäuschen verstecken kannst, kannst du, aber das war nicht das beste Plätzchen, weil ich hatte noch ein besseres Plätzchen. Da bist du nämlich, wenn du aus dieser zerbombten oder kaputten Schwimmhalle rauskommst, war ja rechts oder ja rechter Hand war ja dieses Riesenrad mit diesem Autoscooter-Gebäude. Und wenn du nach links gehst, in einem von diesen Türen ist ja auch noch so ein Laptop drin. Und da um die Ecke, wenn du dich da in dieses Eck verschanzt sozusagen, kriegst du von all diesem ganzen Gedöns später nichts mehr mit, wo Macmillan praktisch auf seinem Plätzchen sitzt und eben die Gegner alleine behagt, weil dem passiert nichts. Der ist ja total geskriptet. Der geht nicht hops. Und ich saß eben halt für diesen Walkthrough eben in dieser einen Ecke und habe halt gewartet, bis die ganze Action vorbei war. Und bin dann praktisch wieder zurückgelaufen, habe natürlich zwischendrin natürlich noch C4 und so weiter gelegt, um natürlich die Gegner abzulenken, dass ich wiederum zu diesem Macmillan hin kann, ihn aufgabeln kann und dann rein in Hubschrauber und weg. Aber da musst du auch erstmal drauf kommen. Und ich weiß nicht, wie viele tausend Tode ich damals gestorben bin, bis ich eben dieses perfekte Plätzchen in Anführungszeichen eben gefunden habe, um das Ding auf Veteran heil zu überstehen, vor allem ohne einmal zu sterben, weil das war damals, wo ich diesen Walkthrough gemacht habe, ich wollte den halt so perfekt wie möglich machen, also sprich in einem Durchgang, ohne einmal zu sterben, auf Veteran und noch nebenher diese Laptops aufzusammeln, weil das hat, glaube ich, keiner damals gemacht oder hinbekommen und ich wollte eben was machen, was halt noch kein anderer gemacht hat. Also gerade bei diesen Videos oder so. Und es war dann halt schon, du musstest das Ding dir theoretisch auswendig lernen, um da wirklich dementsprechend durchzukommen. Und gerade diese Triggerpunkte, die haben mich stellenweise wirklich so genervt damals im Spiel, obwohl das Spiel an sich damals genial war. Ich fand die Story wunderbar. Es war gegenüber dieses Zweiter Weltkriegsszenario, war das erfrischend anders. Es war eben halt moderner angelegt. Und auch die Inszenierung, die war absolute Spitzenklasse, fand ich damals. Vor allem, du hattest auch in dem Spiel 2, 3, 4 Momente, wo du mit dem offenen Mund da gesessen bist und dir gedacht hast, WTF, was geht hier ab? Das war halt damals dann schon also extrem, wie soll ich sagen, atmosphärisch dicht und auch klasse inszeniert. Und bei Modern Warfare 2 hat man es dann halt, ich sag mal, vielleicht ein bisschen noch versucht zu pushen, aber der Effekt war dann lang nicht so da wie damals bei Modern Warfare 1. Also für mich jetzt persönlich. Ich fand es dann eher schon fast zu überzogen.
Bei der Inszenierung stimme ich dir schon zu. Also die Call of Duty-Spiele sehen super aus. Die Inszenierung ist definitiv bombastisch. Also es geht eben dauernd irgendwas in die Luft. Über die Story selbst kann man sich durchaus streiten, aber die Level-Ideen sind schon gut. Wenn sie jetzt nicht unbedingt versuchen, irgendeinen Skandal zu machen wie das Flughafen-Level, dann machen sie schon richtig. Also vor allem dieser Pripyat-Level aus Modern Warfare oder auch das Death from Above in Modern Warfare 2, also muss man aus dem Flugzeug die Leute abschießen muss, weil auch so die große Aufregung war drum. Mhm. Das ist schon richtig gut gemacht, aber man kann es eben nicht wirklich genießen, weil man eben nur zum nächsten Trigger hetzt.
Ja, kannst du auch nicht, außer du spielst das Ding eben ein paar Mal durch, um dann vielleicht so die eine oder andere Feinheit dann doch noch irgendwie ja mitzukriegen eigentlich. Aber es ist eigentlich schon schade, weil ich will jetzt nicht sagen, dass die Levels an sich hässlich sind oder so, aber es gab schon abwechslungsreiche Level und vor allem, sie sind schon in gewisser Weise auch schön designt, um eben gerade so die Gegend zu betrachten oder so, aber du kommst eigentlich nicht dazu, dir das näher anzuschauen. Außer du hast wirklich mal kurz mal einen Sprint in die Ecke und aha, okay, und dann weiter geht's, weil da drüben kommen wieder schon gefühlt 50 Gegner, die was von dir wollen und du keine Lust auf die hast.
Wie ist es denn mit Bad Company, Conny?
Du hast da auch sozusagen deine Schlauchlevels. Sie sind aber etwas, ich sag mal, größer. Also du hast schon etwas mehr Spielraum, wohin du dich bewegen kannst. Es gibt zum Beispiel auch zwei Levels oder Missionen. Eine ist zum Beispiel dieses Sacre del Toro, glaube ich, heißt die, wo du praktisch in so einer Art Wüste drei Punkte abfahren oder abgehen musst, um deine Teamkameraden jeweils dort abzusetzen, die dann, glaube ich, an irgendwelchen Kommunikationsständen, irgendwelche Verbindungen oder so aufbauen und da hast du ein riesiges Areal, das du da abfahren kannst. Ansonsten, wie gesagt, sind es zwar auch Schlauchlevels, aber sie sind lang nicht so beengt wie jetzt in Modern Warfare oder Modern Warfare 2 oder Black Ops, wobei jetzt Black Ops, ich habe es noch nicht gespielt, drum kann ich es nicht sagen. Und vor allem, du hast auch mal wirklich zwischendrin mal eine Minute, wo du wirklich verschnaufen kannst, weil du hast keine Triggerpunkte, wo dann ein Gegner nach dem anderen spawnt, sondern wenn die Gegner erledigt sind, sind sie erledigt. Dein Team geht dann ein paar Schritte weiter und sozusagen auch an einen Triggerpunkt, aber die warten da erstmal auf dich. Du kannst dich derweil in aller Ruhe umsehen, du kannst, wenn da auf diesen Karten oder Levels oder Missionen diese Com-Stationen sind, die du finden sollst oder kannst, um eben Achievement dementsprechend freizuschalten, hast du die Ruhe und kannst dich umschauen und nach den Dingern suchen oder spezielle Waffen, die auch sozusagen Achievements freischalten oder beziehungsweise wenn du die gefunden hast, hast du die auch später in diesen Munitionskisten, die dann auf den Levels oder Missionen verteilt sind, kannst du die dann später aussuchen. Hast du auch, ich sag mal noch, gemütlich Zeit, dich wenig auf diesen Missionen oder Levels umzuschauen. In Modern Warfare hattest du das in dem Sinn nicht. Dass du wirklich, sag ich mal, nur ein bisschen Sightseeing-Tour machen kannst oder einfach mal aus Spaß jetzt da steht eine Holzhütte und du sagst, das mit einem Granatwerfer noch 3-4 Schuss rein und das Ding ist platt. Wie gesagt, ich mache ja gern Sachen kaputt. Ne? Das war dann halt so zwischendrin einfach mal herrlich. Einfach mal so ein bisschen umschauen, vor allem weil auch das Level-Design auch, finde ich, schön, auch von der Umgebung her, wenn sich die Bäume bewegen, wenn sich die Büsche bewegen. Ich glaube, so in dem Sinn hattest du das in Modern Warfare gar nicht, dass sich da groß Gras bewegt oder ein Baum sich im Wind wiegt, dass du diese Geräusche alles mitkriegst. Wie gesagt, wenn sich der Wind im Baum wiegt oder wenn ein Grasbüschel dir vor den Füßen quer über die Straße gefegt wird, Vogelgezwitscher, oder mal Frösche, die quaken. So diese ganze Soundkulisse, die Bad Company 2 hat, die hast du in Modern Warfare gar nicht, weil da kracht's jedes Mal oder ständig, du wirst beschossen, du hast gar keine Ruhe, du kannst es gar nicht irgendwie aufnehmen und in Bad Company 2 hast du das, dass du eben auch diese Soundkulisse, die dieses Spiel auch mit ausmacht, auch richtig genießen und aufnehmen kannst.
Mir gefällt die Story von Bad Company 2 auch, weil man nicht wie in Call of Duty ständig den Charakter wechselt und eine ziemlich oberflächliche Geschichte erzählt wird, sondern eben die Entwickler versuchen, dich als Teil einer Squad zu fühlen, also wie man es auch eben im Multiplayer dann braucht, quasi um zusammenzuarbeiten, auch wenn hier natürlich die KI vollständig geskriptet ist und diese Charaktere mit Leben gefüllt werden, die einzelnen.
Das stimmt. Und vor allem, was ich auch immer ganz toll fand, war, die interagieren untereinander auch ein bisschen. Das mag jetzt vielleicht auch ein bisschen geskriptet sein, dass sie einfach mal so ein Gespräch anfangen, was dann lustig anfängt und auch dementsprechend endet, wenn jetzt zum Beispiel, ich glaube, Haggard heißt der eine, auf einmal anfängt, ein Zitat aus einem Film bringt oder sagt, die Szene erinnert mich jetzt an diesen oder jenen Film und die anderen drei oder zwei Squad-Mitglieder steigen in dieses Gespräch mit ein, streiten sich noch drum, welcher Charakter jetzt der beste war oder welcher Film jetzt der beste war. Und du sitzt eigentlich davor und hast halt ein doofes Schmunzeln im Gesicht, weil du schon irgendwie diese Gespräche auch selber vielleicht schon mit Freunden oder so geführt hast und das einfach witzig findest. Und in Call of Duty, okay, du hattest da in Modern Warfare 1, haben sich Captain Price und Gaz sich mal ein, zwei Wortgefechte oder so geliefert, aber das war es an und für sich auch schon. Aber du selber eigentlich weniger, also dass du damit einbezogen wirst.
Ja, ich für meinen Teil, ich habe auch, obwohl ich ja im Multiplayer pro Call of Duty bin, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich den Singleplayer von Battlefield Bad Company 2 auch aus genannten Gründen einfach wesentlich lieber gespielt, weil das wirkt auch alles wesentlich authentischer, wie es inszeniert ist. Du hast ja gegen Ende in Bad Company die Szene, wo dann Haggard, der ja eigentlich das ganze Spiel über eigentlich immer derjenige ist, von dem meistens das Chaos ausgeht oder die witzigen Sprüche ausgehen, der dann hingeht und sagt, ey Leute, das ist
Spoiler
mir
Alert.
Ja, Spoiler Alert. Und hingeht und sagt, das ist mir einfach eine Nummer zu krass. Ich weiß nicht, ob ich das machen kann oder machen will. Das finde ich wesentlich authentischer, als wenn du in G.I. Joe-Manier durch die Call of Duty-Levels schnetzelst und einfach der Uber-Soldat bist, der im Notfall auch mal alleine dann 50, 60 Leute da wegknattert. Ich finde, der Singleplayer von Battlefield Bad Company 2, der hat mich einfach wesentlich mehr gefesselt und vor allem auch interessiert, als es die Call of Duty-Singleplayer tun.
Sind wir uns quasi alle drei einig?
Ja,
wie gesagt. Auf jeden Fall.
Ja. Also ich meine jetzt von Modern Warfare 1, ich fand den halt damals, wobei das war jetzt natürlich vor Bad Company 2, fand ich den Singleplayer damals schon super, weil er war eben, es war halt neu damals. Diese ganze Machart, diese ganze, ich sag jetzt wirklich mal Hektik, aber damals hast du das auf dich genommen, weil du fandest die Geschichte auch, also ich fand sie damals spannend, wie sie erzählt wird und wie es weitergeht. Jetzt der Sprung zwischen den Charakteren damals, ja, ich will nicht sagen, es war verwirrend, aber du konntest der Geschichte wenigstens folgen. In Modern Warfare 2 war das dann schon wieder ein bisschen, ich sag jetzt auch mal wieder too much. Du bist eigentlich hier gesprungen, da gesprungen, dort gesprungen. Ich kam mir vor wie ich weiß nicht, Quantum Leap oder so ähnlich, dass du eigentlich dem Ding eigentlich groß gar nicht mehr folgen konntest. Ich fand in Bad Company 2 das wirklich angenehmer, einen Charakter zu spielen, außer natürlich in der allerersten Mission, die ja in der Vergangenheit spielt, aber das zählt jetzt, sage ich jetzt mal so, nicht, sondern im ganzen Spiel durch bist du ein Charakter, bist in einem Squad zusammen, hast immer deine drei Kumpanen um dich herum, mit denen du zusammen eben diese gesamte Mission bestreitest und musst nicht immer dich wieder in eine andere Situation versetzen, um dann dementsprechend deine Mission zu erledigen.
Ich möchte allerdings, bevor wir jetzt den Singleplayer ganz abhaken, noch einmal ganz kurz in die Bresche springen für Call of Duty. Ich soll ja für Call of Duty sprechen. Mit Black Ops, finde ich, ist Treyarch wieder in die richtige Richtung gegangen, was das Call of Duty Franchise angeht. Weil in Black Ops hast du eben keine Charaktersprünge mehr. Du hast Zeitsprünge, richtig. Allerdings ist das auch entsprechend in die Story mit eingewoben und macht auch durchaus Sinn und ist nachvollziehbar. Aber du spielst halt definitiv nur diesen einen Charakter. Und auch storytechnisch, finde ich, haben die das eigentlich ganz gut hinbekommen. Die Missionen, die einzelnen Levels, die sind zwar immer noch hektisch, klar, aber es ist einfach von der Story her wesentlich interessanter und besser gemacht, als zum Beispiel Modern Warfare 2 das hatte. Und ich nehme da jetzt Rücksicht auf Conny. Allerdings das Ende, finde ich, war eigentlich viel zu überzogen. Da sieht man ganz genau, wer die Zielgruppe ist, welches Land die Zielgruppe ist. Da habe ich mir nur gedacht, na, war ja klar, musste ja so kommen. Aber ich finde, Black Ops hat Call of Duty wieder einigermaßen in die, ich will nicht sagen richtige, aber in eine bessere Richtung gerückt. Also da fand ich auch mit dem Story-Twist dann kurz vor Ende, wie gesagt, Conny, ich nehme dir den Spaß nicht raus, spiel's ruhig mal an, das lohnt sich mehr als Modern Warfare 2, wenn du es mal auf einer Grabbelkiste irgendwo siehst.
Definitiv,
Call of Duty, Grabbelkiste, ich meine, du bezahlst für COD 4, sprich Modern Warfare 1 jetzt immer noch 30 Euro oder 40. Nein, aber der Story-Twist zwischendurch, man erahnt es zwar, aber wenn es dann definitiv so ist, wie du es erahnt hast oder wie es dich angedeutet hat, das hat in etwa die Qualität von, Achtung, ne, Spoiler, wer es noch nicht gespielt hat. Es hat aber in etwa die gleiche bombastische Aha-Qualität wie zum Beispiel die Atombombenexplosion in Modern Warfare 1, wo du einfach nur da sitzt und dir denkst, boah, nee, echt jetzt? Boah, das ist ja schon krass irgendwie. Mhm. Und wie gesagt, das macht Black Ops im Singleplayer wesentlich interessanter und auch von der Story her interessierter, als es zum Beispiel Modern Warfare 2 macht.
Ich habe jetzt Bad Company ja den ersten Teil ja nicht gespielt, weil den gab es ja nur exklusiv auf der Xbox und die habe ich ja nicht. Und jetzt nochmal im Vergleich zu Call of Duty 1 und oder Modern Warfare 1 und Modern Warfare 2, jetzt auch mit den Charakteren, haben mich die Charaktere in Modern Warfare 1 mehr angesprochen oder ich habe mich mehr mit denen arrangiert, wie jetzt mit den Charakteren in Modern Warfare 2. In Modern Warfare 2 waren die mir alle irgendwie zu blass, so gesehen. Oder wenn jetzt einer von denen, ich sag jetzt mal, das Zeitliche gesegnet hat, ja, okay, wieder einer weniger, aus die Maus. Und bei Modern Warfare 1 war das so, wenn ich allein schon an das Finale zum Beispiel denke, jetzt ohne spoilern zu wollen, es gibt ja bestimmt Leute, die haben es immer noch nicht gespielt, aber ich muss zugeben, beim allerersten Durchspielen, bei diesem Finale auf der Brücke, ich gebe zu, ich hatte Pipi in den Augen, weil eben du mit deinem ganzen Team da wirklich, ich sag mal noch, das Letzte rausholst und du siehst praktisch, ja, ich kann es jetzt nicht sagen, das ist ja gerade, aber es ist schon, du denkst dir, das darf jetzt wohl nicht wahr sein, oder? So auf die Art. Und wie gesagt, ich gebe zu, ich hatte leichtes Pipi in den Augen damals, beim allerersten Durchspielen, weil ich war so, ich will nicht sagen geschockt, aber ich saß da und dachte mir, nee, das kann es jetzt nicht gewesen sein, tut mir das nicht an, aber... Und das war eben, das hat noch was ausgemacht. Und bei Modern Warfare 2 hat mich das, ich will nicht sagen, absolut kalt gelassen, aber da bist du auch, ich sag mal, deine ein, zwei Tote gestorben und die haben dir lang nicht so, ich sag mal, dich, ja, bewegt, ist vielleicht auch das falsche Wort, aber es ließ mich wirklich relativ kalt, muss ich gestehen. Es hat, ich fand's auch, weil eben die Charaktere blass waren. Auch mit dem anderen Charakter, der diese, sag's mir, Totenkopfmaske auf hatte, der Ghost. Vielleicht weil er eben diese Maske auf hatte, war er für mich dementsprechend blass. Gegenüber einem Guess von Modern Warfare 1. Also, wenn ich jetzt beide gegenüberstellen müsste, ich würde jederzeit Guess nehmen.
Na, ich gehöre, glaube ich, mehr zu der Ghost-Fraktion.
Ja?
Weil ich wiederum finde, dass gerade die Maske ihn so mysteriös und besonders macht.
Aber halt auch blass. Irgendwie.
Ja. Ja, ich finde, gerade wenn man nichts über einen Menschen weiß, kann es einen auch durchaus interessant machen. Hm. Jetzt geben wir uns doch Fetzen, Conny, kann doch nicht wahr sein. Wir haben uns im letzten Podcast so benommen.
nee, das machen wir nicht. Aber wir sind uns einig, es geht nichts über hinter Captain Price hinterherzulaufen und mit ihm zusammen eine Mission gemeinsam zu machen. Da ist eigentlich egal, welchen Charakter du gerade spielst. Es ist halt immer noch, die Missionen mit Captain Price waren immer noch die besten in beiden Spielen.
Ja, Captain Price for the win, auf jeden Fall.
Ja.
Ja, das ist der best ausgearbeitete und der mit der geilsten Stimme. Also der tiefe Bass.
Genau.
In der englischen Version zumindest ist
genau.
Genial.
Wobei es immer noch nichts Schöneres gibt, wie in Modern Warfare 1 diesen Captain Macmillan hinten auf seinen Wookiee-Popo zu gucken, weil das war immer noch die beste Mission aller Zeiten. Finde ich. Ja.
Bevor wir jetzt uns mit Anekdoten zuschmeißen, kommen wir nochmal wieder zurück zum Multiplayer-Modus. Da gab es ja auch noch ein paar Angriffspunkte in den Kommentaren.
Ja, da wäre ja zum einen, was ja angesprochen wurde, warum Modern Warfare 2 jetzt im Speziellen die Shooter-Community in so ein schlechtes Licht drückt. Also ich habe natürlich gesagt, warum? Wegen den Cheatern, ist klar. Aber es ist nicht genau ausgearbeitet worden, warum gerade in Modern Warfare 2 jetzt so massiv gecheatet wird, was die Auslöser dafür sind. Und ich habe ja in entsprechenden Kommentar schon angedeutet, dass mich schon seit längerem die Idee plagt, da vielleicht mal einen Newsartikel auf Gamers Global dazu zu schreiben. Aber ich kann das ja hier auch mal verbal von mir geben, weil das macht die Erklärung vielleicht auch etwas einfacher. Also wie schon unter dem entsprechenden Kommentar geschrieben, jegliche Ausführungen, die jetzt folgen, sind mit Vorsicht zu genießen. Sie berufen sich auf keine offiziellen Quellen, die man irgendwo nachlesen kann, wo ja viele Leute Wert drauf legen, sondern das sind halt nur Vermutungen und auch Erfahrungen, die ich einfach gemacht habe. Erfahrungen dahingehend, dass du viele Leute einfach erwischt, die sagen, pass mal auf, ich cheate nur, weil andere es auch tun und ich sonst so zu keinem Erfolg komme. Dann hast du auch wiederum, das erlebst du Schweine oft, also wesentlich öfters, als du es jetzt in anderen Shootern erlebst, dass Leute hingehen und ganz bewusst sagen, ja, pass mal auf, wenn jetzt offensichtlich einer cheatet, pass mal auf, entweder du machst deinen Cheat jetzt aus oder ich mach meinen an. Ja, und was du erst noch für einen blöden Spruch hältst, stellst du in 2 Minuten später, stellst du dann fest, oh, der hat ja wirklich einen Hack oder einen Cheat auf seinen Rechner und hat den jetzt auch aktiviert. Das erkennt man an extrem ansteigender Headshot-Rate seitens dieses Spielers, der diese Aussage getätigt hat. Also viele Leute tun es, weil sie sonst keine andere Chance sehen oder halt um den Leuten, die das ganz bewusst mit Absicht machen, das Spiel zu vermiesen. Was diese Personengruppen natürlich in keinster Weise besser macht oder es in irgendeiner Form rechtfertigt. Viele haben das, denke ich mal, ganz zu Anfang gemacht, weil Modern Warfare 2 ja die Kontroverse ausgetreten hat, klar zum einen über Steam, das gab es ja in COD4 nicht, es wurde über Steam gemacht, das Spiel läuft nur über Steam und bietet entsprechend als Anti-Cheat-Schutz den VAC, sprich Valve's Anti-Cheat. Der ist jetzt aber, hat nicht gerade unbedingt den besten Ruf als Anti-Cheat-Schutz, da gibt's Sachen, die definitiv besser sind. Punkbuster wird da wohl eins der besten Beispiele sein. Wobei ich mir natürlich jetzt auch schon vorstellen kann, dass in den Kommentaren unter diesem Podcast dann ganz klar gemeckert wird, ja, Punkbuster ist aber auch nicht hundertprozentig perfekt. Ja, aber es arbeitet besser als WAG, weil man da bessere Kontrolle drüber hat. Bei WAG ist nämlich die Sache die, das hat sich in den Foren, wo Leute sich beschwert haben, herauskristallisiert. Man kann zwar Leute, die cheaten, melden, das ist richtig. Allerdings werden diese Leute von den Valve-Mitarbeitern oder die Schirmherrschaft über dieses VAC haben, nicht gebannt, wenn dieses Valve-Anti-Cheat nicht den Verdacht, den die Leute haben, auch bestätigt. Sprich, anzeigt, pass mal auf, der cheatet. Das heißt, das Melden an für sich wird erstmal ad absurdum geführt. Es bringt quasi nichts. Ja, weil wenn der Valve-Anti-Cheat-Schutz einen Cheat findet, dann wird das gemeldet von der Software. Da braucht man nicht mehr als Spieler zu melden. Aber bei vielen Leuten ist das einfach kein Problem, die cheaten, weil, und da gibt's zu 1000 Videos auf YouTube, da findige Cheat-Entwickler ihre Cheats so eingerichtet haben, dass sie es schaffen, den Valve-Anti-Cheat zu deaktivieren, bevor man dieses Spiel startet und seine Cheats startet. Das heißt, man kann feuchtfröhlich drauf loscheaten, wird aber von einem Anti-Cheat-Programm nicht als Cheater entdeckt oder entlarvt. Das funktioniert so einfach nicht. Das war vielen Spielern im Vorfeld schon bewusst, dass es da Probleme mit Bug geben wird und haben dann wohl aus Protest, um zu zeigen, passt mal auf, das wird so nichts, das Cheaten angefangen. Und findige Geldmacher haben festgestellt, tatsächlich, damit kann man ja Kohle machen. Es wurden Cheats für das Spiel rausgeworfen ohne Ende. Und in Kombination damit, dass das Spiel nun mal eine ganz große und breite Masse anspricht, haben sich viele davon verleiten lassen. Aber aus Gründen auch, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist alles als Gesamtpaket halt ein Teufelskreis geworden. Ne? Die einen wollten das nur machen, um zu zeigen, pass mal auf, das funktioniert so nicht. Andere haben festgestellt, oh, die kommen ja ungeschoren davon, also mache ich das auch. Andere wiederum sagen dann, oh, nee, aber wenn die anderen das machen, habe ich ja keine Chance, dann muss ich ja. Das ist ein einziges, riesiges Hin und Her und Heckmeck. Und gerade, das ist jetzt meine persönliche Meinung, gerade der Valve-Anti-Cheat-Schutz spielt den Leuten unglaublich in die Hände, weil Valve so unglaublich stur ist, daran irgendwas zu verändern, dass man als User selber da keinen Einfluss drauf hat. Bei Punkbuster hast du die Möglichkeit, Serverlisten zu generieren, also mit IP-Adressen der einzelnen Spieler, die dann bei Punkbuster hochgeladen werden, Punkbuster aktualisiert das und Leute, die gecheatet haben, oder hacken oder weiß der Geier was, werden beim Betreten des Servers automatisch anhand dieser Blacklists gebannt. Das heißt, quasi, wer einmal Scheiße baut, der fliegt, der ist raus. Ja, der kann gucken, wie er seinen Spaß bekommt. Das, finde ich, ist ein guter Weg, weil da werden Leute konsequent bestraft. Und diese Möglichkeit fehlt bei diesem Valve-Anti-Cheat einfach. Und ja, wie gesagt, ein Teufelskreis und da kommt man so schnell nicht wieder raus. Black Ops kann man zwar noch vom Server selbstständig bannen und kicken, aber wie gesagt, in Modern Warfare 2 fehlt dir diese Möglichkeit einfach. Du bist den Leuten einfach gnadenlos ausgeliefert.
Das ist ja dann quasi auch einer der Punkte, warum jeder nach einem dedizierten Server schreit, weil wenn nur von einem vom Gegenüber, also vom Hersteller ein Server gestellt wird, habe ich ja als gibt's ja keinen Admin, der mir diese Leute vom Server schmeißt.
Oder wenn du eben in wie in Modern Warfare 2, wenn der Spieler selber als Host fungiert, da kann der unter Umständen auch, ich sag jetzt mal, eine Lobby aufmachen und kann tun, schalten und walten, wie er will, kann unter Umständen seine Cheats laufen lassen und es kriegt im Großen und Ganzen keiner mit, außer der hat natürlich halt ein Auge dafür, wie jetzt du mal in dem Sinn. Ne? Also allein schon aus Erfahrung oder so, wenn man dementsprechend lang spielt.
Richtig.
Bei Bad Company 2 ist die Cheat-Organisation, hat mir ja schon mal erwähnt gehabt, nicht wirklich relevant. Also ich wüsste jetzt keinen Vorfall zumindest.
Also längst nicht so extrem. Es gibt bestimmt mal den einen oder anderen, aber ich denke, die sind wirklich selten vertreten. Und wie gesagt, also ich habe schon oft gesehen, wenn ich jetzt auf irgendeinem Server war, Spieler so und so wurde gekickt oder gebannt, Punkbuster zwecks Cheaten oder Aimbot oder sonst irgendwas. Also es gibt sie zwar schon, aber ich sehe auch wirklich oft, dass oben so in dieser Chat-Mitteilung oder die Servermeldung oben kommt, Spieler so und so wurde gebannt oder ist gebannt wegen diesem oder jenem Vergehen, sage ich jetzt mal.
Da kommen wir natürlich wieder auf die grundlegende Frage zurück von den zwei komplett verschiedenen Communities. In der einen eben diese, in den Kommentaren hat es der Silence als sehr kindliche Community bezeichnet, in Call of Duty und eben die erwachsenere dann bei Battlefield. Mein Grundgedanke war da im Prinzip, dass Call of Duty eben vor allem das Problem hat, einfach komplett auf Ego ausgelegt zu sein. Es gibt zwar Team-Modi, aber selbst dort ist Team eben nicht groß geschrieben, wie wir es auch im ersten Podcast festgestellt haben. Dazu kommen dann eben noch so Faktoren, eben der riesige Erfolg, was weiß ich, wie viele Millionen Call of Duty im Gegensatz zu Bad Company 2, was sich jetzt auch nicht schlecht verkauft hat, noch mehr verkauft hat. Dann natürlich die wesentlich niedrige Einstiegshürde. Ich meine, ein Zweijähriger könnte wahrscheinlich theoretisch ein Black Ops Multiplayer Match starten und sich da vergnügen, um es übertrieben auszudrücken. Und natürlich ist auch die, sowohl im Einzelspielermodus als auch im Multiplayer-Modus diese Aufmachung, eben diese Explosion, diese patriotische Geschichte und sowas, diese auf cool getrimmte Aufmachung eben, finde ich, führt auch dazu, dass diese Community eben das eben vor allem in Anführungszeichen Idioten anlockt.
Ja, wir hatten das ja im Nachgespräch zum letzten Podcast ja auch schon kurz angerissen. So, ich finde, die Call of Duty Community fühlt sich an wie ein nahtloser Übergang der Counter-Strike Community. Ja, das kann man auch ganz leicht begründen, bevor jetzt die ersten Leute hier voll ausrasten. Ich finde, Counter-Strike hattest du damals ja auch so eine zwiegespaltene Community. Du hattest einen bestimmten Haufen an Leute, die durchaus gewillt waren, das Spiel mit einem gewissen Ernst zu sehen und auch entsprechend das ernsthaft zu spielen, so wie du es auch durchaus in Call of Duty hast. Aber gerade weil zum Beispiel auch Counter-Strike eine Freigabe ab 16 hatte und so unglaublich beliebt war, es war ja streckenweise Number One-Thema auf den Schulhöfen in ganz Deutschland, hast du halt tatsächlich einen erschreckend großen Anteil an jungen Leuten, die dieses Spiel gespielt haben. Und leider Gottes ist, das ist eigentlich schon wieder ein ganz anderes Thema, aber leider Gottes ist die heutige Generation an Heranwachsender irgendwie nicht mehr. Nicht alle, klar. Ich möchte es nicht verallgemeinern oder pauschalisieren, aber man sieht es halt auch, dass es eine erschreckend große Anzahl gibt an Heranwachsende, die einfach nicht mehr dazu in der Lage sind, vernünftig mit ihren Mitmenschen zu kommunizieren oder umzugehen. Und das überträgt sich dann quasi eins zu eins mit ins Internet rein. Dazu kommt diese Internet-Anonymität. Die Leute wissen ganz genau, pass mal auf, wenn ich den jetzt in Grund und Boden flame und ihn und seine Mutter oder seinen Bruder oder seine Schwester oder weiß ich wen beleidige, dann kann das nicht auf mich zurückfallen, weil er weiß ja sowieso nicht, wer ich bin. Ne? Ich bin halt ein schwarzes Bild in den Weiten des Internets und ich muss keine körperliche Rache irgendwie erwarten, sondern maximal verbal, aber hey, wer sich so in einer Community benimmt, dem ist das vollkommen egal, wie die anderen ihm gegenüber da stehen, sehen oder reden. Der Übergang von der Counter-Strike-Community zur Call-of-Duty-Community, finde ich, ist irgendwo fließend. Ich meine, klar, Call-of-Duty ist meines Erachtens nach ab 18, steinigt mich nicht, wenn ich falsch liege. Aber mal ganz ehrlich, Altersbeschränkungen in Spielen sind doch schon lange keine Hürde mehr für irgendjemanden, ne? Ob es jetzt der ältere Bruder ist, der einen das Spiel kauft, oder auch die Eltern, die Hauptsache der Junge lässt mich in Ruhe, weil der sowieso in so einem schwierigen Alter ist, weißt du? Hauptsache oder beschäftigt.
Ja, oder sagt, ach Mama, das Ding ist nicht so, das ist, ach, Pipifax, ne? Und die Eltern glauben das, was ihnen der Sohn dem Mann da erzählt und sagen, also gut, dann kaufe ich dir das halt. Wenn du sagst, das ist nicht so schlimm, brutal oder wie auch immer, dann kriegst du es eben zum Geburtstag oder zu Weihnachten oder je nachdem, ne? Weil sie wissen halt eben nicht, was ihr Sohn oder ihre Tochter oder halt da spielt, weil sie eben das glauben, was man ihnen sagt.
Richtig. Ja, nein, aber wie gesagt, aufgrund dieser, ich möchte jetzt nicht von Tatsachen sprechen, aber aufgrund dieser Vermutungen hast du halt auch einen entsprechend großen Anteil an junger Leute, die Call of Duty spielen, ne? Das ist, dann hast du wieder dieses Number One Thema auf den Schulhöfen. Hey, Alter, ich habe letztens Call of Duty gespielt und den Leuten voll den Handy verpasst. Ich glaube kaum, dass da jemand hingeht und sagt, ey, ich habe gestern mal eine gediegene Runde im Battlefield Bad Company 2 gespielt. Pass mal auf, wir haben Taktik XY benutzt, um Punkt Z einzunehmen und das war so taktisch und pass mal auf, dann musstest du darauf, das wirst du nicht erleben.
Das ist ja genau mein Argument quasi, dass das Spiel zusätzlich begünstigt, dass diese Leute angezogen werden.
Ganz genau. Und das, wie gesagt, und ne, wenn du das alles zusammenfasst, hast du halt ähnlich wie damals in Counter-Strike jetzt auch einfach Leute, die sich in der Anonymität des Internets retten und meinen, ey, wenn ich jetzt hier den dicken Meier raushängen lasse, dann brauche ich nichts zu befürchten. Und gerade weil Call of Duty halt so ein Massenphänomen ist, zieht es einfach diese Sorte an Menschen wesentlich eher oder wahrscheinlicher an, als es zum Beispiel ein Battlefield Bad Company 2 tut. Weil die spielen das ganz kurz, stellen fest, ey, mit ihrer Art und Weise haben sie keine Chance, werden vielleicht sogar vom Server gekickt oder gebannt, weil sie nicht den Zielen des Spiels irgendwie erfüllen oder nachgehen und stellen fest, boah, nee, wenn ich nicht so spielen kann, wie ich will, dann spiele ich ein Spiel, wo ich das kann. Und das wäre in dem Fall Modern Warfare 2, weil da kannst du nicht kicken oder gebannt werden.
Mhm. Also wäre quasi der erste Schritt in der Call of Duty Serie eben diese Möglichkeit zu schaffen. Black Ops hat ja schon wieder ansatzweise versucht, in die Richtung zu gehen. Früher in der ersten Call of Duty, die noch auf der Quake 3 Engine basiert haben, ging das ja auch alles. Da war ja noch die gute alte Zeit. Aber dahin muss man quasi wieder gehen, um dann auch die Community wieder ein bisschen mit heranzuziehen.
Das ist ja auch der Grund, warum zum Beispiel, sorry Conny, das ist ja auch der Grund, warum ich ja im letzten Podcast schon gesagt habe, dass es nach wie vor wesentlich mehr Leute gibt, die Modern Warfare 2 spielen als Black Ops. Weil du halt in Black Ops genauso wie in Bad Company 2 bei Fehlverhalten, das ja bei vielen gang und gäbe ist, vom Server gekickt wirst oder gar gebannt wirst. Aus die Maus, da musst du dir einen neuen Server suchen, da passiert dir das Ganze dann nochmal. Deswegen, wie gesagt, die Community von Black Ops ist streckenweise, nicht durchgehend, aber streckenweise etwas erwachsener und auch gescheiter, als es zum Beispiel die Modern Warfare 2 Community ist.
Also um konkret die Frage von Silence zu beantworten, der hatte gefragt, was macht DICE in seiner Community-Arbeit zum Beispiel anders als Infinity Ward? Die Antwort ist ganz einfach, sie stellen in Bad Company 2 zum Beispiel eben Punkbuster zur Verfügung, setzen schon von Spieltechnik eher komplett auf Team, also verlangen Teamarbeit. Und bei Call of Duty ist es eben so, dass das man gerade machen kann, was man will. Auch weil es keine Schutzmaßnahmen gibt und das fördert eben diese kindliche Community.
Das Schöne an Bad Company 2 zum Beispiel finde ich ja auch jetzt gegenüber einem Modern Warfare, sind ja diese, zum Beispiel diese Kill-Death-Ratio. Also bei Call of Duty, da, wie auch früher bei Counter-Strike, da ist wichtig, ich will ganz oben in der Liste stehen. Ich habe die meisten Frags, ich bin der King. Bei Bad Company 2 ist es so, du kannst auch ganz oben in der Liste stehen, aber du musst auch etwas dafür tun. Dafür reicht es nicht aus, jetzt 20 Gegner abzuknallen oder so, sondern es geht am meisten Punkte kriegst du über deine Teamaktionen. Das heißt also, dass du mit deinen Teamkameraden oder deinen Squad-Kameraden, da kriegst du ja sogar noch mehr Punkte dafür im Squad, wenn du diese Teamaktionen ausführst, dass du eben da am meisten Punkte eben machst, um mit deinem gesamten Team zusammenarbeiten. Sei es, wenn du jetzt als Pionier den Panzer reparierst. Selbst wenn du, wenn du einen Panzer von einem anderen Squad-Mitglied reparierst, kriegst du Punkte. Reparierst du von deinem eigenen Squad-Kameraden den Panzer, kriegst du noch mehr Punkte, sprich doppelte Punktzahl. Oder wenn du dein Munitionskästchen hinwirfst, wenn du dein Medizinkästchen hinwirfst, wenn du als Medic-Teamkameraden reanimierst, also sie wiederbelegt, was auch taktisch in dem Sinn gut ist, weil ja dann die Ticketzahl dementsprechend nicht runtergeht, sobald du jemanden reanimierst, weil das Ticket von ihm ist dann wieder, ich sag mal, frei. Du machst da allgemein gesehen mit deinen ganzen Aktionen viel mehr Punkte als nur allein Frag hier oder Frag da. Und das finde ich eigentlich schade gegenüber diesem Modern Warfare oder Call of Duty, was es halt damals war. Das erinnerte mich halt einfach zu sehr auch an Counter-Strike. Wer die meisten Frags hat, ist der King und der Rest kann abstinken.
Zille hat in den Kommentaren auch noch gebracht, dass er es vermisst, mit den Leuten auf dem Server zu chatten, also dass so auch keine Community-Bindung stattfindet. Aber meiner Meinung nach ist es nicht nur ein Problem von Battlefield und Call of Duty, weil heutzutage benutzt eigentlich fast jedes Spiel, wo nicht auf Rundenmodus setzt, diesen sofortigen Respawn, damit nicht die Downtime so lang ist. Und da bleibt eben keine Zeit zum Chatten zwischendurch.
Das stimmt, ja. Ich denke auch allgemein, besonders in Shootern hast du das Problem, dass du da eigentlich groß gar keine Zeit mehr dafür hast, weil du eben gleich wieder oder halt 15 oder 20 Sekunden später wieder mitten im Geschehen bist und du, selbst wenn du jetzt eine Nachricht schnell tippen willst oder so, es gibt dann immer noch einen, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Idioten, der schnallt es nicht oder selbst wenn du in der Basis stehst oder an deinem Hauptspawnpunkt, wo eigentlich der Gegner nichts verloren hat, kann es immer noch einen geben, der nietet dich dann um und du schreibst dann gerade noch hin, ja super, danke, jetzt bin ich tot, fügst eventuell später noch hinzu, danke übrigens fürs Killen, ich war gerade am Tippen, und du kriegst eventuell als Antwort, ja mei, selber schuld. Also es stimmt schon, also das ist aber, ich sag mal, ein allgemeines Problem, gerade bei eben so, ja, nicht rundenbasierten Spielen, wo es ein bisschen schneller zugeht.
Die einzige Möglichkeit, die du hast, um Kontakt mit Leuten zu treten, ist natürlich nicht die einzige, aber die einfachste Möglichkeit wäre, dass du halt Voice-Chats benutzt. Also
das ist das Erste, was ich ausschalte.
Ja, natürlich. Also den integrierten Voice-Chat, den habe ich, das ist das Erste, was ich in Modern Warfare 2 auch ausgeschaltet habe.
Ich bei Bad Company 2, weil der klingt grauenvoll. Sogar noch schlimmer wie der von GTA 4.
Richtig, also, allerdings.
Also von der Qualität her meine ich jetzt. Da kriegst du Ohrenkrebs, kriegst du davon.
Das ist schlecht. Ohrenkrebs ist immer schlecht. Nein, ja. Aber wenn du zum Beispiel jetzt Spiele hast, wo Leute einen Server anbieten, das hast du halt in COD 4 hast du das ganz oft, das hast du auch jetzt in Black Ops, in Bad Company 2 auch. Zumindest was ich an Erfahrung gemacht habe, ist, dass die auch gleichzeitig einen zum Beispiel TeamSpeak-Server stellen. Und auch kein Geheimnis draus machen. Das heißt, du hast ja diese Random Messages, die immer mal wieder kommen. Das kannst du ja je nach Server einstellen. Oder du hast es als Binding, dass du sagst, unsere TS-IP ist bla 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 bla. Wenn ihr wollt, joint dazu. Es verbietet dir ja keiner, da auf den TeamSpeak-Server drauf zu gehen. Es ist immer eine Frage der persönlichen Eigeninitiative. Du kannst natürlich auf diesen Server mit drauf und hast wahrscheinlich einen Bombenspaß, weil du mit den Leuten in Kontakt bist, du redest mit denen, du kannst auch wieder gehen, wenn du keinen Bock mehr drauf hast oder die muten, wenn du keinen Bock mehr drauf hast. Aber du stehst im Kontakt zu denen und es schließt ja keiner aus, dass ihr da Bombenspaß habt. Ja? Es macht wesentlich mehr Spaß, wenn du feststellst, ey, das sind super lockere Leute, mit denen kannst du voll den Spaß haben. Es macht dann nichts mehr Spaß als, Alter, ich hab dir ein Handy verpasst, hast du den gesehen? Und dann kriegst du von dem anderen zu hören, boah, krass, ey, weiß ja gar nicht was. reimt euch da selber was draus. Es ist, wie gesagt, im Endeffekt immer eine Frage der Eigeninitiative. Weil, wie gesagt, Spiele mit Servern hast du zu 90% auch immer einen öffentlichen Teamspeak-Server, der bereitgestellt wird von den Clans oder von den Leuten, wo du draufgehen kannst, um auch diesen Kontakt zu haben. Und es ist um ein Vielfaches einfacher, als jedes Mal zu tippen. Ich meine, ich habe Quake 3 gespielt. Es gab Gründe, warum ich die Sachen, die oft verwendet werden, GLHF, GG, Nice One, Thanks, so Pipi-Kram, der 3 Buchstaben lang ist, warum ich das Zeug trotzdem auf Tasten gebindet habe. Mhm. Weil selbst 3 Buchstaben einzugeben, kostet dich Zeit. Dann drückst du einmal auf eine Taste und hast sofort was gesagt. Das stimmt. Hat seine Gründe.
So hab ich es damals auch in Counter-Strike gemacht, weil das Erste, was dann auch immer war, du warst eigentlich nur beschäftigt, die Leute zu muten, weil das ging erstens manchmal ab und dann zweitens, es gibt auch wirklich Leute, die holen zwischen A und Z, holen die nicht mal Luft. Die quatschen dir die ganze Zeit zu und du sagst, jetzt halt doch mal endlich die Klappe. Ich krieg ja gar nichts mehr um mich rum mit, weil der immer die Klappe aufhat.
Ja, und das ist im, wenn dann Teamspeak-Server ist, glaube ich, die Wahrscheinlichkeit dann doch ein bisschen geringer zumindest, als wenn der integrierte Voice-Chat.
Ja.
Da ist dann doch das Niveau etwas gehobener.
Das könnte auch damit zusammenhängen, weil wie gesagt, Eigeninitiative, wenn du auf den Teamspeak-Server drauf gehst, dann willst du dich mit den Leuten unterhalten. In dem integrierten Voice-Chat, den hast du zur Verfügung. Und wer einfach nur Schabernack und Scheiße bauen will, benutzt den eher, als auf den Teamspeak-Server zu gehen.
Ja, oder wenn er mal sagen will, du Doofkopf, du und so und also nimmt er halt den In-Game-Voice-Chat und im Teamspeak würde der sich das wahrscheinlich zweimal überlegen, ob er das sagt.
Weil dann kriegt er ja einen Kick oder Bann, wahlweise.
Genau. Oder kriegt er mal so eine, jetzt pass mal auf, Kleiner, ja? Also hier reden wir ganz andere Töne und so weiter und so fort.
Und dann landet am Schluss ein Video bei YouTube, wo die Audioauszüge drin sind.
Oh
Ganz
Gott, ja.
genau.
Ja, also das ist mir auch schon hin und wieder mal so ein Ding über den Weg gelaufen. Da dachte ich mir auch, um Gottes Willen, das darf jetzt nicht wahr sein. Gibt's solche Leute wirklich? Aber es gibt sie. Es gibt sie. Ich meine, gerade bei Counter-Strike damals habe ich es auch selber miterlebt, aber wie gesagt, ich habe dann Mut reingehauen und dann war Ruhe im Karton.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Ich hoffe, wir haben alle offenen Fragen von euch beantwortet. Und ich bedanke mich an dieser Stelle auch nochmal bei Conny und Sebastian, dass sie bereit waren, diese zusätzliche Folge und auch noch einmal längere Folge mit mir aufzunehmen. Wir hören uns definitiv erst wieder Ende Juli und bis dahin viel Spaß beim Spielen.
Malle und Conny, die haben sie nicht noch auf dem Schlachtfeld bekriegt. Also. Pass auf, ich hol gleich meinen Panzer aus der Garage.
Dann nehme ich mein Ghost, Kopftuch, Halstuch, Gesichtstuch, was auch
Das
immer.
hilft dir aber nichts gegen meinen Panzer.